SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Auf Spinnen sind wohl die wenigsten Menschen gut zu sprechen. Wir finden sie eklig, wir fürchten uns vor ihnen. Das sind gefährliche Monster und deshalb geben wir ihnen Namen wie Nosferatu oder Schwarze Witwe. Nicht zufällig hat die Spinne an Halloween Konjunktur und jetzt im Herbst. Wenn sie die Wärme unserer Häuser sucht, ist uns die Spinne ganz nah. Vielleicht hat der Grusel auch damit zu tun, dass sie so viel kann, was uns die Evolution abtrainiert hat. Sie ist kunstvolle Baumeisterin, perfekte Jägerin und Meisterin der Anpassung. Und bei Augen und Beinen ist sie uns gleich vierfach überlegen. Es gibt deshalb auch Menschen, die ein ganz anderes Verhältnis zur Spinne haben, die ihr mit Respekt begegnen und sie sogar als Haustier halten. Jan Mohnhaupt ist so ein Spinnenfreund. Und über diese besondere Beziehung hat er ein Buch geschrieben, von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung, gibt es gebunden und als Hörbuch. Und ich rede gleich mit Jan Mohnhaupt, dem Autor, aber hier erstmal ein Ausschnitt zum Hören.
An einem Tag im Sommer 2021 ist mein Kindheitstraum erfroren. Sie war zusehends schwächer geworden. Seit Wochen hatte sie nichts mehr gefressen. Ihr Leib war eingefallen, ihre einst gespannte Haltung stets zum Sprung bereit, war einem Lungern gewichen. Ihre Beine glichen Gebälk, das allmählich unter der eigenen Last nachgibt. Schlaff saß sie da. Nur manchmal zuckte eines ihrer Beine, bewegte sich langsam auf und ab, ein zweites tat es ihm gleich. Tattrig trat sie so auf der Stelle, bis alle Bewegung wieder in Schwäche erstarrte. Ob sie litt, lässt sich schwer sagen. Tiere wie sie, die in der Lage sind, verlorene Gliedmaßen zu ersetzen und ganze Organe zu erneuern, nehmen Schmerzen wohl anders wahr als Warmblüter wie wir. Sie würde sterben, das war klar. Aber es konnte noch eine ganze Weile dauern, wenn ich nichts unternahm. Doch ich tat nichts, sah nur zu. Ich scheute mich, ihr Leben zu beenden. Fast ein Vierteljahrhundert lebte sie schon bei mir, so lange wie kein anderes Wesen. Als ich sie bekommen habe, war ich noch keine 14 Jahre und sie erst wenige Wochen alt. Sie war ein Überbleibsel auf einer Börse, wo Menschen wie ich Tiere wie sie kaufen können. Kurz vor Toresschluss hielt mir eine Frau eine Plastikdose hin, wie wir sie von der Fleischtheke im Supermarkt oder vom Olivenstand am Wochenmarkt kennen. Anstatt Weinblättern oder Wurstsalat befand sich darin eine dünne Schicht Erde. Und darauf saß sie, eine junge Vogelspinne der Art Aphonopelma seemani. Sie war gerade mal so groß wie der Kopf einer Reiszwecke und strahlte in hellem Blau.
Ja, Jan Mohnhaupt von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung. Der Anfang des Buchs, gelesen von Olaf Pessler. Jan Mohnhaupt, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie ist es denn mit Alpha dann zu Ende gegangen?
Ja, es hat dann noch ein paar Tage gedauert, weil ich mich wirklich gescheut habe, das zu beenden. Und bei Vogelspinnen, überhaupt bei Spinnen und Kaltblütern, nennt man sie ja auch, wie sie eine war, ist das so eine Sache mit dem angemessenen Töten, weil sie nämlich an die Außentemperatur ja angepasst sind, packt man die am besten in die Tiefkühltruhe, weil sie dann sozusagen so langsam wegschlummern. Das ist wie so eine Art Betäuben. Und dann irgendwann merken sie gar nichts mehr und dann sind sie auch schon bald erfroren. Das war mir vorher klar, dass es eigentlich nur diesen Ausweg gibt, weil es war eigentlich abzusehen, dass das nicht mehr besser wird und dafür war sie auch einfach viel zu alt. Und dann hat es halt eben gedauert und dann habe ich sie aber dann doch irgendwann wieder in eine solche Plastikdose gesetzt und dann in den Tiefkühler gelegt und dort ist sie dann erfroren.
Ein Vierteljahrhundert, das hat mich wirklich beeindruckt, hat Alpha bei Ihnen gewohnt, Sie also ein ganzes Stück begleitet in Ihrem Leben. Wie hat sich denn Ihre Einstellung zu diesen Tieren im Laufe der Jahre verändert? Am Anfang war es ja, wenn ich das richtig verstehe, eher eine Zufallsbekanntschaft.
Ja, das stimmt. Also zu Alpha war es auf jeden Fall erstmal eine Zufallsbekanntschaft. Ich wollte ja aber schon, seit ich 8 Jahre war, ungefähr eine Vogelspinne haben. Und damals hat mir meine Mutter gesagt, wenn du die mit 14 immer noch willst, dann kriegst du eine. Aber bis dahin musst du warten. Und dann habe ich eben sehr lange gewartet. Also für einen 8-Jährigen dann sind 6 Jahre dann sehr lang. Und in der Zeit habe ich mich halt mit den Spinnen beschäftigt, die so im Haus und im Garten leben und viel gelesen über Vogelspinnen und hatte so also schon eine gewisse Beziehung schon zu den Tieren. Aber wenn man dann die erste eigene Vogelspinne kriegt, das ist natürlich was ganz anderes. Und am Anfang ist man wahnsinnig aufgeregt und Alpha ist ja dann auch erstmal verschwunden. Dann dachte ich, jetzt ist sie wie weg oder tot. Und dann habe ich irgendwann aber auch gesehen, dass sie in dem Einwegglas, in dem sie lebte, wirklich eine sehr tiefe Röhre in den Boden gebaut hat. So wie das halt auch ihre Natur ist. Also in Mittelamerika, da wo sie herkommen, die Vertreter dieser Art, da bauen sie wirklich teilweise ja, 50, 80 Zentimeter tiefe Röhren in den Boden. Und so hat sie dann auch da gesessen und ja, offensichtlich ging es ihr dann doch in der Zeit so gut, dass sie auch so exorbitant deutlich älter geworden ist, als es eigentlich so für die Art immer gesagt wird. Also es gibt schon auch Vogelspinnen, die noch älter werden, aber für diese Art geht man immer so bei Weibchen von 15 Jahren aus.
Okay, wir reden über Spinnen und ich will gleich mal mit zwei Legenden aufräumen. Erstens, die Nosferatu-Spinne, die seit einiger Zeit auch hierzulande vorkommt, ist für den Menschen gefährlich, ja oder nein?
Nein, ist nicht gefährlich. Also wird immer wahnsinnig überhöht und da trägt, glaube ich, ein bisschen auch der Name dazu bei und dass sie immer als Giftspinne gelabelt wird. Aber genauso könnte man eben auch die Wespe als Giftinsekt labeln und wenn man sich die Verhältnisse anguckt, also die Nosferatu-Spinne ist auch vom Gift her nicht für den Menschen gefährlich. Angeblich soll der Biss etwas schmerzhaft sein, aber das ist er theoretisch bei einer Kreuzspinne auch, aber ich bin auch noch nie von einer Kreuzspinne gebissen worden. Also da muss man sie schon sehr, sehr ärgern. Und ist auch völlig harmlos. Und wenn man sich überhaupt auch mal andere Spinnen anguckt, weltweit gibt es ja auch nicht so viele, die wirklich für den Menschen gefährlich sind. Dann sind beispielsweise bei der brasilianischen Wanderspinne eine, die wirklich sehr potentes Gift hat, auch für den Menschen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind daran höchstens, man weiß nicht genau, aber höchstens 5 Menschen gestorben. Und jedes Jahr in Deutschland sterben allein an Bienen- und Wespenstichen 25 Menschen. Also die Verhältnisse sind schon eindeutig.
Okay, zweitens, jeder Mensch verschluckt im Lauf seines Lebens um die 200 Spinnen nachts beim Schlafen. Stimmt oder stimmt
nicht? Stimmt auch nicht. Also da müsste man sie sich wirklich bewusst in den Mund stopfen, weil Spinnen, die wir so in Deutschland kennen, die meisten sind halt sehr auf Luftvibrierung und Erschütterung gepolt und unser Atem muss denen wirklich wie ein Orkan ankommen.
Also die hauen im Zweifelsfall.
Die hauen ab und die würden sich auch niemals abseilen und in den warmen, feuchten Mund klappen.
Alles klar, dann haben wir das geklärt. Trotzdem, Jan Monab, die meisten von uns finden Spinnen einfach eklig. Im Haus will sie niemand, im Bett schon gar nicht, auch nicht im Keller, hinter den Gartenmöbeln. Wenn Spinnen so tolle und faszinierende Tiere sind, warum gruseln wir uns so sehr vor ihnen? Es gibt ja auch andere, sag ich mal, wenig attraktive Tiere. Warum ausgerechnet die Spinne?
Ja, erstmal ist, glaube ich, schon auch das Erscheinungsbild für manche gewöhnungsbedürftig, dass viele Leute sagen, okay, sind eher so auf 2- oder 4-Beiner gepolt und sie können bei der Spinne nicht so wirklich ein Gesicht erkennen und wenn man sich mit ihnen nicht beschäftigt, weiß man auch nicht so richtig, wo vorne und hinten ist. Und andererseits ist es aber auch sehr viel kulturelle Prägung. Also gerade in unseren Breiten ist ja die Spinnenangst doch stark verbreitet. Das ist eigentlich verrückt, weil es hier de facto keine gefährlichen Spinnen gibt. Und das hängt schon sehr stark mit der Prägung durch das Christentum zusammen. Denn wenn man sich mal die Geschichten aus der christlichen Geschichte und Mythologie anschaut, dann findet man dabei eigentlich so mit die ja, bösartigsten Spinnengeschichten weltweit.
Stichwort kulturelle Prägung. Diese Abneigung, das fängt ja schon bei der Sprache an. Ne? Pfui Spinne, wir sind uns Spinnefeind. Wir reden von Netzwerken des Bösen, Intrigen, die gesponnen werden. Kommt die Spinne in anderen Kulturen auch so schlecht weg?
Nein, ganz und gar nicht. Also beispielsweise bei den Mapuche in Chile gilt die Spinne quasi als die Urmutter der Webkunst. Also sie hat angeblich den Menschen dort und speziell den Frauen, die für das Weben zuständig sind, diese Kunst übermittelt und ihnen auch alle Fertigkeiten beigebracht, was die Stoffe und die Farben angeht. Also dort hat die Spinne und überhaupt die Spinnen eine sehr positive Rolle. In Afrika beispielsweise, speziell in Westafrika, gelten Vogelspinnen, die im Boden leben, als besonders Weise, weil sie dort angeblich in Kontakt mit den Erdgeistern kommen. Und dort gibt es auch Menschen, die dann in den Wald gehen und so eine Art Spinnenorakel dort befragen. Wenn man irgendwie eine wichtige Frage hat, ob man irgendwie eine Krankheit überlebt, ob man eine Reise antreten soll oder dergleichen, oder sich für den richtigen Partner oder die richtige Partnerin entschieden hat, dann legt man Blätter ringsherum um die Höhle der Spinne aus und je nachdem, wie die sie dann bewegt, wird das dann gedeutet.
Der Spinnenkosmos ist riesig. Webspinnen, Springspinnen, Vogelspinnenartig. Es gibt zig Arten, Unterarten. Die wenigsten sind giftig, die allerwenigsten gefährlich für den Menschen. Jetzt haben Sie für Ihr Buch eine Menge Begegnungen gehabt mit Spinnen. Wenn Sie mal eine herauspicken sollte, erzählen Sie uns mal von einem besonders faszinierenden Exemplar vielleicht.
Ja, vielleicht am besten eine, die man auch vor Ort hier treffen kann, in Deutschland eigentlich überall. Das ist die sogenannte List- oder Brautgeschenkspinne. Und die hat ihren Namen daher, weil die Männchen vor der Paarung ein Beutetier fangen, also eine Heuschrecke oder Fliege, und die in Seide einwickeln und dann dem Weibchen überbringen. Und das Weibchen nimmt diese Beute in der Regel dann an und frisst sie und in der Zeit kann sich das Männchen dann mit ihr paaren.
Und die listig.
Listig, ganz genau. Listig. Und listig bezieht sich dann auch noch auf den Akt danach, weil die Männchen natürlich auch auf Effizienz aus sind und es dann auch bei weiteren Weibchen versuchen wollen. Und anstatt dann neues Futter zu fangen, versuchen sie dann dem ersten Weibchen wieder das Futter zu entreißen und dann das Geschenk wieder mitzunehmen und der nächsten anzubieten. Ich weiß nicht, ob es Forschung dazu gibt, wie oft das gelingt. Also ob irgendwann eine sagt, also das ist so schäbig, dafür fräse ich lieber dich.
Okay, das ist nett. Aber, Herr Monab, speziell zur Biologie der Spinne gehören dann doch auch ein paar für unsere, vor allem Männer, männliche Ohren. Unangenehme Dinge, zum Beispiel, dass die Spinnenweibchen ihre männlichen Partner nach dem Sex gern auch mal auffressen, dass sie überhaupt kannibalisch unterwegs sind. Auch der eigene Nachwuchs ist da oft nicht sicher, stimmt es?
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld, weil wir haben 52.000 bekannte Spinnenarten. Und da gibt es schon sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Also das mit dem Männermorden ist auch vor allen Dingen eine Beobachtung aus Gefangenschaft oder Menschenobhut, weil man vor allen Dingen natürlich dann in Terrarien die Tiere beobachtet hat bei der Paarung und dort konnten die Männchen in der Regel dann nicht weit genug fliehen. Und die schwarze Witwe, die ja da auch ihren Namen diesem Phänomen verdankt, genau, macht das auch nur in 10% der Fälle. Also da ist es deutlich seltener, als es die Legende wahrhaben will. Und es gibt, weil Sie ja sagten, der eigene Nachwuchs ist nicht sicher. Ja, das kann auch passieren. Auch der Nachwuchs, wenn er dann nicht schnell das Weite sucht, kann sich auch untereinander ausmerzen. Aber es gibt genauso auch Spinnenarten, die sich quasi selbst aufopfern. Also die quasi im Moment des Schlupfes sich langsam auflösen und dann ihrem Nachwuchs als Futter dienen. Matrifagie nennt man das. Das gibt es in der Tierwelt gar nicht so häufig. Aber bei einigen Spinnenarten gibt es das. Und dann ist sozusagen das Weibchen die Starthilfe für die neue Generation.
Wo Sie gerade die schwarze Witwe angesprochen haben, da, die führt zu einem anderen Thema, bei dem es auch heikel wird. Die Spinne wurde oder wird fast immer weiblich konnotiert. Es fängt bei, glaube ich, Ovid an und endet bei der männermordenden und blutrünstigen Spinnenfrau. Frau und Spinne, eine Liaison fatale. Aber erzählen Sie es vielleicht kurz selbst.
Ja, das ist eine sehr ungute Mischung, die auch weitgehend auf das christliche Abendland oder auf unsere westliche Zivilisation zurückgeht. Also schon in der Antike losgeht. Wir haben diesen Arachne-Mythos, wo die kleinasiatische Weberin Arachne die Göttin Athene herausfordert und behauptet, sie wäre die allergrößte Weberin und dann tatsächlich auch noch besser webt und schönere Wandteppiche webt als die Göttin. Und zur Strafe natürlich für diesen Frevel wird sie dann von dieser in eine Spinne verwandelt. Also da haben wir schon mal die Anfangsgeschichte, wo zuerst das Weben da ist und dann entsteht das Tier. Also auch eine sehr anthropozentrische Sicht auf die Welt, wohingegen wir vorhin die Mapuche hatten, wo erst das Weben und die Spinne, also erst die Spinne war, die gewebt hat und es den Menschen gebracht hat. Aber bei uns ist es andersrum und es wird dann hinter mit dem Christentum nicht wirklich besser. Man hat immer wieder diese Gegenüberstellung Biene und Spinne und da wird die Biene positiv besetzt, weil sie dem Menschen ja Honig und Wachs liefert und das Spinnennetz kann der Mensch nicht nutzen. Und deswegen ist die Spinne wieder dann das eigensinnige Tier, das egoistisch und nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist. Eigentlich ist es ja der Mensch, der einfach nicht schafft, die Künste dieses Tieres zu nutzen und dann sagt, ja, das ist aber ein eigennütziges Tier und eigentlich ist der Mensch ja der da eigensinnig ist. Und da geht es dann immer wieder um die Frau auch, weil es auch in der christlichen Erzählung auch immer wieder ist, eine Frau, die sich eben nicht an die gesellschaftlichen Konventionen hält. Wir haben beispielsweise die Bäuerin Christine in der Novelle Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf, eine sozusagen der misogynsten Geschichten, die wir so kennen, wo sich eine Frau, eine Bäuerin mit dem Teufel einlässt, um ihr Dorf zu retten und sie wird dann dafür hinterher auch zur Rechenschaft gezogen. Und wir haben da immer wieder diese Gleichsetzung. Eine Frau, die sich nicht an die Regeln hält, die nicht in christlicher Einehe lebt und sich schön um Haus und Hof und Kinder kümmert, die endet dann im Zweifel als Spinne. Und so haben wir schon dieses patriarchale Drohbild, wo man sozusagen sagt, den Mädchen schon, werdet bloß nicht wie die Spinne, dann werdet ihr sonst einsam enden.
Zum Schluss, Herr Monab, wir haben jetzt über unser Verhältnis zur Spinne geredet, aber was hält eigentlich dieses alte, dieses weise Tier von uns, den Menschen? Damit vielleicht nochmal zum Anfang unseres Gesprächs und zu Alpha, was haben Sie denn in den 8 Augen Ihrer Vogelspinne herauslesen können? Hat sie sie gemocht?
Ich glaube, das würde zu weit gehen. Also erstmal in den Augen der Vogelspinnen kann man sehr wenig lesen, weil sie auch damit sehr wenig machen. Also sie können gerade mal hell und dunkel unterscheiden und maximal Umrisse sehen. Sie leben wirklich also komplett auf Erschütterungen geprägt. Und da hat sie wahrscheinlich meine Schrittfolge und den Ton meiner Stimme immer wieder erkannt und wusste dann, ja, das ist jetzt halt dieses Wesen, das hier auch lebt. Aber mehr war das auch nicht. Und immer, wenn ich versucht habe, sie umzusetzen, weil sie in ein größeres Terrarium musste, dann hat sie sich da sehr gegen gesträubt und ist in Abwehrhaltung gegangen, also hat sich wirklich auf die Hinterbeine im wahrsten Sinne des Wortes gestellt. Und so war es eine ja recht einseitige Beziehung, wenn man das mit einer klassischen Mensch-Tier-Beziehung, wie wir sie von Hunden oder Katzen oder Vögeln kennen. Aber das ist eben auch das Faszinierende daran, dass man diesen Einblick hat in eine wirklich quasi autarke Welt, wenn man jetzt mal absieht davon, dass sie Wasser und Futter braucht. Aber ansonsten eine sehr autarke Welt, die so für sich funktioniert und in die man auch nicht wirklich eingreifen kann, die man auch kaum manipulieren kann in dem Sinne, dass die Spinne dann irgendwie vermenschlicht oder domestiziert wird. Denn sie bleibt wirklich dann immer wild.
Von Spinnen und Menschen eine verwobene Beziehung, heißt das Buch von Jan Monhaupt. Erschienen ist es gebunden im Hansa Verlag, kostet 24 Euro und als Hörbuch gelesen von Olaf Pessler bei Audible. Jan Monhaupt, danke für diese Einblicke. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke.